SRF 2 Kultur.
Sie sind bei Kontext. Mein Name ist Raphael Zehnder. Heute werfen wir einen Blick in Europas Zukunft. Einen Blick darauf, wie künftig auch in Europa das Wirtschaften und die Arbeit funktionieren könnten. Das Silicon Valley im Süden der Bucht von San Francisco in Kalifornien ist das Zentrum der Internetindustrie. 5 der 6 meistbesuchten Webseiten haben hier ihren Sitz. Facebook, Google, YouTube, Yahoo und Wikipedia. Tausende weitere Unternehmen sind im Silicon Valley angesiedelt und mit der Stanford University steht hier auch eine der US-amerikanischen Elite-Universitäten. Christoph Käse, Vizepräsident des Medienkonzerns Axel Springer, hat sich 2013 ein halbes Jahr in Palo Alto im Silicon Valley aufgehalten. Der Journalist und Wirtschaftswissenschaftler hat über diesen Aufenthalt ein aufschlussreiches und auch beunruhigendes Buch geschrieben, Silicon Valley, was aus dem mächtigsten Tal der Welt auf uns zukommt, erschienen im Knaus Verlag. Christoph Käse ist mir jetzt aus Berlin zugeschaltet. Guten Tag, Herr Käse.
Ja, schönen guten Tag, Herr Zehnder.
Warum überhaupt pilgert ein deutscher Medienmanager mit Sack und Pack ins Silicon Valley? Ging es da um eine Studienreise oder einfach um die Vergrößerung des Netzwerks?
Es ging um beides. Es ging darum, für unser Unternehmen, und ich bin auch nicht allein gefahren, ich bin mit 3 Kollegen gefahren und übrigens mit der ganzen Familie, deswegen haben Sie recht mit Sack und Pack. Wir sind gefahren, um zu begreifen, wie sich unsere Branche, wie sich die Medienwelt in Zukunft verändern wird. Und um das zu verstehen, muss man heute noch mehr als in der Vergangenheit begreifen, in welche Richtung sich Technologie entwickelt und Geschäftsmodelle entwickeln. Und so virtuell wie die Welt geworden ist, so gewohnt wir alle daran sind, dass wir über Skype und über WhatsApp und über Facebook und E-Mail kommunizieren, so wenig virtuell ist die Welt derer, die all das erfinden. Also das Silicon Valley, das all diese virtuellen Kommunikationsformen in die Welt gesetzt hat, kommuniziert selber ausgesprochen analog, pflegt einen Kult der Nähe und der führt dazu, dass wenn man nicht vor Ort ist, man von außen nicht verstehen kann, woran gearbeitet wird, in welche Richtung es geht. Deswegen ist die Präsenz vor Ort aus unserer Sicht unternehmerisch nicht nur wünschenswert, sondern dringend geboten sogar.
Das war also Ihr Ortstermin im Silicon Valley. Sie beschreiben in Ihrem Buch die Erfolgsgeschichte auch des Silicon Valley. Welche Faktoren machen den Erfolg der IT-Unternehmen im Silicon Valley aus?
Ein Faktor, der uns unmittelbar ins Auge gestochen ist, ist die enorme Offenheit. Das Silicon Valley lebt davon, dass ein ungeheuer intensiver, dichter Austausch zwischen Ingenieuren, Unternehmern stattfindet, auch wenn sie miteinander in Konkurrenz stehen. Im Silicon Valley ist es völlig normal, wenn man jemanden trifft, ihn innerhalb der ersten 5 Minuten Fragen zu stellen, die man in Europa eigentlich aus Höflichkeit nicht fragt.
Welche Fragen zum Beispiel?
Wie viel Geld verdienen Sie? Wie viel Geld hat Ihre Firma noch auf dem Konto? Wann geht Ihrer Firma das Geld aus? Wie viel bezahlen Sie Ihren wichtigsten Leuten? An welchen Produkten arbeiten Sie gerade? Diese Fragen stellt man in den ersten 5 Minuten und man bekommt 5 Minuten später dann dieselben Fragen zurückgestellt und nach 10 bis 15 Minuten ist sozusagen die Datenlage mal klar und ich habe mich vor Ort gefragt, woran liegt das eigentlich, dass man dort eine Offenheit an den Tag legt, die wir aus Europa gar nicht kennen. Und meine Deutung dieser Offenheit ist, dass in Kalifornien eine Paranoia herrscht, die der europäischen Paranoia besonders im deutschsprachigen Raum völlig entgegengesetzt ist. Im Silicon Valley fürchtet man, dass sein Produkt an dem Tag, an dem es auf den Markt kommt, veraltet sein könnte oder irgendeinen schweren gedanklichen Konstruktionsfehler enthält. Deswegen redet man vor allen Dingen mit Leuten eben nicht aus der eigenen Firma, aus anderen Firmen, die was vom Fach verstehen, holt deren Meinung ein, macht sich besser dadurch und erhöht damit eigentlich auch die Qualität seines Produktes.
Also eine gegenseitige kreative Befruchtung mit Ideen, mit Austausch.
Richtig. In Europa haben wir eher die entgegengesetzte Angstvorstellung, nämlich, dass man uns bestehlen könnte.
Geld ist ja auch ein Faktor. Jährlich werden im Silicon Valley 15 Milliarden US-Dollar Risikokapital investiert, entnehme ich Ihrem Buch. Das ist 20-mal so viel wie in ganz Deutschland überhaupt. Europäische Firmengründer können von diesen Kapitalflüssen nur träumen. Warum sind die US-Investoren so viel risikofreudiger als ihre Kollegen in Europa?
Die europäischen Unternehmer können nicht nur davon träumen, sondern sie können vor allen Dingen ein Ticket kaufen und hinfliegen. Und im Silicon Valley gibt es ausgesprochen viele Immigranten aus dem deutschsprachigen Raum, besonders aus der Schweiz und aus Deutschland. Warum finden sie das Geld hierzulande nicht? Sie hatten den Grund genannt, es fehlt Wagniskapital. Man kann eine Firma wie Facebook oder Twitter nicht mit einem Sparkassenkredit aufbauen, weil man kann in solche Hochrisikogeschäfte einfach nicht mit normalen Krediten arbeiten. Das Risiko ist viel zu hoch für den Kreditgeber und deswegen werden Startups in Kalifornien eben nicht mit Fremdkapital, sprich mit Kredit finanziert, sondern mit Eigenkapital. Das Eigenkapital, das ist Wagniskapital, geht dieses Risiko ein. Die Eigenkapitalgeber, sprich die Venture-Kapitalisten, die rechnen mit einer Ausfallrate von 90%. 90% aller Startups floppen im statistischen Schnitt. Aber die 10%, die es schaffen, werden oft so erfolgreich, dass sie alles andere herausreißen und die Gewinne einspielen, die durch die 90% Flops verloren gegangen sind und noch viel, viel mehr. Und das lockt neues Geld an, wie Sie richtig gesagt hatten, 15 Milliarden Dollar allein im Silicon Valley. 30 Milliarden sind es insgesamt in den USA und in Deutschland ist die Zahl ungefähr bei 700 Millionen Euro, davon 100 Millionen aus öffentlicher Hand. Das reicht vorn und hinten nicht und dafür bezahlen wir volkswirtschaftlich in Europa einen Preis, weil die Erneuerung der Wirtschaft, vor allen Dingen der Digitalwirtschaft, ausfällt. Die entsprechende Zahl von Arbeitsplätzen, der dadurch erzeugte Wohlstand, finden nicht statt, abgesagt wegen Kapitalmangels. Und diejenigen, die das Talent haben, so etwas zu tun, die kaufen Tickets und fliegen rüber und machen es dann da. Das ist tatsächlich eine ernstzunehmende Bedrohung der hiesigen Volkswirtschaft.
Wir haben also als Grundbedingungen für das Gelingen dieser Erfolgsgeschichte Silicon Valley die Kapitalflüsse, wir haben die Offenheit, den kreativen Austausch. Da frage ich mich, wie kommt dieses kreative, innovative Klima im Silicon Valley zustande? Am Geld allein kann es ja nicht liegen. Diese Brainpower, die wird ja auch irgendwie angezogen und die braucht Bedingungen, um optimal gedeihen zu können.
Man kann das eigentlich, und Sie haben natürlich völlig recht mit Ihrer Fragestellung, nur historisch erklären. Es ist gewachsen, deswegen ist es auch so schwer zu kopieren. Wie ist das Ganze entstanden? Durch den Gründer von Stanford tatsächlich, ein Eisenbahnbaron, der auf einer Reise nach Europa seinen einzigen Sohn an Fieber verloren hat. Der ist gestorben und er und seine Frau untröstlich über den Verlust haben beschlossen, etwas Bleibendes zu bauen. Haben ein 6 Quadratkilometer großes Farmgelände südlich von San Francisco gekauft. Da stand gar nichts, noch nicht mal Apfelbäume. Und haben auf diesem Farmgelände diese Universität aus dem Boden gestampft, Ende des 19. Jahrhunderts. Und von Anfang an, bedingt durch einen genialen und visionären ersten Rektor und Präsidenten der Universität, hat man dort junge Leute, die Technik studiert hatten, ermuntert, sich nicht von Unternehmen anstellen zu lassen. Das war auch damals schon möglich, sondern eben es selber zu versuchen, selber Firmen zu gründen. Und um diese Ermunterungskultur herum ist eine Kapitalinfrastruktur entstanden. Die Universität ist durch Zuwendung, besonders von ehemaligen reich gewordenen Studenten, sehr reich geworden. Nur um eine Zahl zu nennen, Stanford hat heute ein Jahresbudget von 5 Milliarden Dollar. Die größte deutsche Universität in Köln hat ein Jahresbudget etwa von 400 Millionen Euro, also ungefähr 500 Millionen Dollar, sprich ein Zehntel dessen, was Stanford ausgeben kann. Stanford hat nur 15.000 Studenten, aber 2.000 Professoren und 12.000 weitere Lehrkräfte. Das Verhältnis zwischen Lehrkräften und Studenten ist fast 1:1. Diese luxuriösen Bedingungen, verbunden mit jungen Menschen, die sich dadurch angelockt fühlen und die ihre unternehmerischen Träume dann auch verwirklichen dürfen und die dann eben auch verrückte unternehmerische Träume verwirklichen dürfen, das alles führt zu einem explosiven Gemisch von Geist und Geld.
Und genau da setzt ja auch die Kritik an, teilweise richtig, bei dieser engen Verquickung zwischen diesen paradiesischen Betreuungsverhältnissen. Sie haben es gesagt, 2000 Professoren, 12.000 andere Mitarbeiter dieser Stanford University auf 15.000 Studenten. Enge Verquickung, Lehrkörper und Wirtschaft, 40.000 Unternehmen mit insgesamt 5,4 Millionen Arbeitsplätzen und einem Weltumsatz von 2,7 Billionen US-Dollar haben in Stanford angefangen. Die Kritik ist da, dass die Wissenschaft korrumpiert wird durch Gründungswahn. Forschen ist nicht zweckfrei, sondern hat ein Ziel, nämlich die Gründung einer Firma und die Erzielung eines maximalen Gewinns. Das widerspricht ja eigentlich den humanistischen Bildungsidealen ziemlich deutlich.
Absolut. Und wo viel Licht ist, fällt eben auch viel Schatten. Und in meinem Buch beschäftige ich mich eben ausführlich auch mit den Schattenseiten. Und eine der Schattenseiten ist der gefährliche Grad, auf dem Stanford zu balancieren versucht. Und am deutlichsten wird das am Beispiel von Google tatsächlich. Es gibt eine Regel in Stanford, die besagt, dass wenn man bei der Entwicklung von Firmen auf Infrastruktur der Universität zugreift, dann hat die Universität nicht nur einen Anspruch, sondern sogar ein Recht drauf, das sie auch wahrnehmen muss, an diesem Unternehmen beteiligt zu werden. Und da die beiden Google-Gründer, Sergey Brin und Larry Page, Google auf dem Campus mit Computern der Universität entwickelt hatten, hatte die Universität einen Anspruch auf Beteiligung an dem Unternehmen, hat Aktien dafür bekommen und hat dafür den Studenten dann eben auch erlaubt, diese auf Computern der Universität erstellten Erfindungen kommerziell zu nutzen. Was übrigens auch sehr begrüßenswert eigentlich ist, weil In europäischen Universitäten liegen viel zu viele Erfindungen ungenutzt in der Schublade rum. Also bis dahin eigentlich ganz gut. Und dann gibt es eine Regel, die besagt, dass an dem Tag des Börsengangs eben auch die Aktien verkauft werden müssen. Auch das ist noch gar nicht verwerflich. Im Fall von Google waren das über 300 Millionen Erlös und damit auch Gewinn für die Universität. Aber schwierig wird es dann, wenn wichtige Protagonisten der Universität, und in diesem Fall ist es John Hennessy, der Rektor der Universität, der im Aufsichtsrat, im Board von Google sitzt, übrigens bis zum heutigen Tage und es noch nicht für nötig befunden hat, sich zurückzuziehen. Und das ist breit kritisiert worden und auch dieser Kritik schließe ich mich an, weil was macht ein solcher Universitätspräsident als Verwaltungsratsmitglied einer solchen Firma? Da kann es ja nicht darum gehen, den Draht zwischen Universität und Unternehmen zu verbessern. Das könnte man auf ganz anderem Wege machen. Und dieses Beispiel hat eine Reihe von anderen Nachahmern gefunden, die dann sich an Firmen ihrer Studenten beteiligt haben als Lehrkörper. Übrigens auch dann, wenn die Studenten, um sich auf ihre Firmengründung konzentrieren zu können, ihr Studium abgebrochen haben. Und das schreibe ich auch im Buch, das geht nicht. Man kann als Professor nicht bei der Gründung einer Firma helfen, wenn der Student das Studium abbricht, weil er sich auf die unternehmerische Tätigkeit konzentrieren will. Das ist ja kein Accelerator oder Inkubator einer solchen Universität, sondern es ist eine akademische Lehranstalt.
Bleiben wir beim Stichwort Google. Die Monopolstellung von Google, solche Akteure gebärden sich laut ihren Ausführungen wie souveräne Staaten. Die haben eine eigene Auffassung zum Beispiel von Datenschutz, von Urheberrecht und von Fairness des Handels. Ich denke an die frisierten Suchergebnisse mit Bevorzugung von Google-Produkten auf der Google-Suchmaschine. Was sind die Folgen solcher Monopole aus Ihrer Sicht?
Die Folgen sind Monopolmissbrauch. Gegen Monopole als solche, wenn sie selbst verdient und ehrlich erarbeitet worden sind, ist ja nichts zu sagen. Ist übrigens auch in den meisten Ländern der Welt nicht verboten, ein Monopol aufzubauen. Verboten ist nur der Missbrauch eines Monopols. Dieser Missbrauch ist strukturell angelegt im Internet. Warum? Weil das Internet, wie der Name schon sagt, ein Netzwerk ist. Und in Netzwerken gilt eine ganz besondere Form des Wirtschaftens, den man in der Wirtschaftstheorie als den Netzwerkeffekt bezeichnet, der übrigens seit über 100 Jahren bekannt und auch wissenschaftlich beschrieben ist. Er besagt, dass jeder zusätzliche Nutzer, der einem Netzwerk beitritt, erhöht den Nutzen aller bisherigen Nutzer und trägt deswegen dazu bei, dass es für alle bisherigen Nutzer unattraktiver wird, dieses Netzwerk zu verlassen.
Also größer ist besser, ist die Regel.
Größer ist besser zu Monopolen. Und diese Monopole müssen charakterlich schon sehr, sehr stark und ethisch sehr ausgefeilt sein, wenn sie der Versuchung, 90-95% Marktanteil standhalten könnten, diesen Marktanteil ohne Missbrauch zu nutzen. Der Missbrauch ist angelegt. Und deswegen ist die Gesellschaft aufgerufen, sich mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen und sich die Frage vorzulegen, wollen wir, dass wir in Zukunft in einer fast voll digitalisierten Wirtschaft, und darauf wird es ja hinauslaufen, wollen wir Monopolen endlos viel Macht und Missbrauchsmöglichkeit einräumen oder wollen wir Grenzen setzen?
Sie hören Kontext heute mit Christoph Käse, dem Vizepräsidenten des Medienkonzerns Springer in Berlin. Wir sprechen über sein Buch Silicon Valley, was aus dem mächtigsten Tal der Welt auf uns zukommt. Sie erwähnen in Ihrem Buch als negative Seite des Silicon Valley auch, dass die Wertschöpfung im reichsten Tal der Welt nur die Gebildeten reicht, also dass dieser Boom exklusiv ist. Sie schreiben vom Kontrast Milliardäre versus Hungerlöhner, also da steckt viel sozialer Sprengstoff drin. Das heißt, das Wirtschaftsmodell Silicon Valley ist eigentlich, wenn man an den sozialen Frieden, an soziale Gerechtigkeit denkt, nicht nachahmenswert.
Ja, also da sehen wir wieder eine Schattenseite, die eng verbunden ist mit der Lichtseite. Das Silicon Valley ist eine extrem tolerante Gegend. Das einzige Merkmal, das vom Silicon Valley diskriminiert wird, ist Mittelmäßigkeit. Wenn Sie nicht sprühend intelligent sind, ein unglaublich schneller und guter Programmierer sind, ein visionärer Unternehmer, ein brillanter Texter, ein fantastischer Fotograf. Also wenn Sie auf der Gaußschen Normalverteilung eher so in der Mitte liegen statt rechts außen bei den ganz hellbegabten, dann ist es im Silicon Valley schwer.
Das heißt, das erzeugt auch einen enormen Druck auf alle.
Richtig, dann fallen die Einkünfte stark auseinander. Wir haben das selber erlebt. Also die Menschen, die bei uns den Rasen geschnitten haben im Haus, die können sich es nicht leisten, in der Stadt zu wohnen, in der sie arbeiten. Die haben Anreisen jeden Morgen von 1 bis 2 Stunden in jede Richtung zu gewärtigen. Das ist ein Problem. So viel Verständnis man für das Individuum haben kann und so toll, wie man das finden kann, dass Menschen sich dort verwirklichen dürfen, müssen wir uns doch klar machen, dass eine Demokratie am Ende immer auch eine Gesellschaft des Mittelwertes ist, weil in der Demokratie hat die Mehrheit das Sagen und in der gaußschen Normalverteilung ist die Mehrheit immer in der Mitte. Also wir sind, wenn man es zugespitzt ausdrücken möchte, als Demokratien immer dazu verpflichtet, uns um das Schicksal der nicht ganz so intelligenten oder begabten Gedanken zu machen. Deswegen können wir diese extreme Intelligenzpolarisierung der Silicon Valley nicht einfach als Gedankenmodell für den Rest der Welt annehmen.
Was mir auch auffällt bei der Lektüre Ihres Buches, ist dieser Geschwindigkeitsrausch bei der Entwicklung der Projekte, bei Firmengründungen, beim Erfolg oder manchmal auch Misserfolg. Das ist ja ein richtiger Strudel von Aktivität. Ja. Denkt in diesem emsigen Treiben auch irgendjemand nach über die Grenzen des Wachstums, über Nachhaltigkeit und Sozialverträglichkeit?
Zu wenig. Zunächst einmal wird über Produkte nachgedacht. Und Sie haben völlig recht mit der sehr, sehr hohen Geschwindigkeit. 6 Wochen ist die normale Zeit zwischen der Idee für ein Produkt und dem fertigen Produkt auf dem Markt. 6 Wochen. Fragt jemand in diesem Geschwindigkeitsrausch danach, was die Folgen sind? Nein, zu wenig. Das Schlagwort, das dafür immer verwendet wird, ist, es wird disruptiv vorgegangen. Man nimmt also bewusst in Absicht und in Kauf und ins Visier, eine bestehende Markt- oder Gesellschaftsstruktur vollständig zu erschüttern beziehungsweise sogar zu vernichten, sie durch etwas ganz Neues zu ersetzen. Da lebt der alte Hippie-Geist der 60er Jahre aus San Francisco wieder auf, also genau in dieser Western-Mentalität, in dieser Pionier-Goldgräber-Mentalität sind da viele. Sie wollen zerstören, und zwar nicht des Zerstörens willen, sondern weil sie das Bessere, auch übrigens humanitär gedacht Bessere, an die Stelle des Alten setzen möchten. Aber sie stellen sich zu selten die Frage, was sie damit eigentlich auch kulturell und sozial bewirken.
Bleiben wir bei diesem Stichwort der disruptiven Innovation, das Sie gerade erwähnt haben, Christoph Käse. Kommen wir zu den Lehren für Europa, die Sie gezogen haben aus Ihrem 6-monatigen Aufenthalt im Silicon Valley. Diese disruptive Innovation ist ein wichtiger Begriff. Das steht ja dafür, dass Unternehmen Schwachstellen im Geschäftsmodell oder Produkt von Konkurrenten aufspüren und dann gezielt angreifen. Man kann dieses Konzept auch auf die eigenen Produkte anwenden. Eine Firma kann ihre eigene Verwundbarkeit testen und Gegenstrategien entwickeln. Und wenn ich Ihre Ausführungen richtig verstehe, das war ja eine der Lehren für Europa, fehlt es in Europa an dieser Fähigkeit zu radikaler Selbstkritik?
Radikaler Selbstkritik, völlig richtig, aber auch der Bereitschaft, sein eigenes Geschäft einmal vollständig zu kannibalisieren. Ich will Ihnen eine Anekdote erzählen, die wirklich bezeichnend ist. Eines Tages, als wir im Silicon Valley waren, klingelt das Telefon und am Telefon ist der Chef von Klöckner, Gisbert Rühl. Klöckner ist der größte europäische Stahlhändler. Und Rühl hatte im Spiegel, dem Nachrichtenmagazin, eine Geschichte gelesen über uns von Springer im Silicon Valley, rief an und sagte, wissen Sie was, das, was für die Medien gilt, dass sie durch digitale Disruption, Veränderungen vollständig verwandelt werden als Branche, das gilt auch für den Stahlhandel. Da habe ich gesagt, Herr Rühl, das können Sie nicht ernst meinen. Wie will man denn Stahl digitalisieren? Wie könnten Sie denn bedroht sein? Da sagt er, ich habe da so ein Bauchgefühl, wir sind genauso bedroht und nicht nur wir, sondern eigentlich alle anderen Branchen der Welt. Sein Vorschlag war, darf ich mal für 3 Tage vorbeikommen? Bitte seien Sie so nett, organisieren Sie doch eine Tour durch Startups und ich würde gerne mit den dortigen Startup-Unternehmern darüber nachdenken, wie man mein Geschäftsmodell zerstören kann. Ein paar Wochen später war er dann tatsächlich da, wir haben diese Rundreise gemacht. Natürlich ging es ihm nicht darum, seine eigene Firma zu zerstören, sondern ihm ging es im Gegenteil darum, sie zu retten, ja, zu verbessern. Aber er will sie verbessern oder vielmehr retten durch die Führung des Angriffs, den sonst jemand anders machen würde, aus eigener Hand, um sozusagen dem Angreifer vorzugreifen. Interessanterweise, und das hat mich doch überrascht, obwohl ich von Stahlhandel überhaupt nichts verstanden habe, ist, dass wir nach 1,5 Tagen schon wussten, wie man den Stahlhandel, so wie er heute existiert, überflüssig machen kann. Gisbert Rühl ist dann zurückgefahren, rief ein halbes Jahr später an und teilte mir mit, dass er fast alles, was wir da besprochen hatten, in die Tat umgesetzt hat.
Sie schreiben in Ihrem Buch, wer Reales produziert, gerät in der Netzökonomie schnell ins Abseits. Das ist diese Idee, die auch dieser Herr aus dem Stahlhandel beherzigt. Also das Plattformen, das Wirtschaftsmodell der Zukunft sind. Sie erwähnen zum Beispiel die Wohnungsvermittlung Airbnb oder den Taxiservice Uber oder die Musikplattform iTunes. Also dass eine Plattform als Schnittstelle zwischen Produzent und Verbraucher die ganze Verteilungsarbeit in gewissem Sinne leistet, ist auch da ein grundsätzliches Umdenken in Europa also nötig?
Absolut. Man muss in Plattformen denken. Und wenn es etwas gibt, was unser Haus Springer, die wir uns nun wirklich stark digitalisiert haben, mit über der Hälfte des Umsatzes und deutlich mehr als 60% des Gewinns digital, wenn wir eines begriffen haben, ist, dass man im Internet in Plattformen denken muss. Sie haben das gerade als Schnittstelle bezeichnet. Das ist völlig richtig. Man könnte sogar sagen, als Isolationsstelle zwischen Angebot und Nachfrage. Die Plattform ist der Ort, wo die jeweilig andere Marktseite ihre Informationen hinterlegt. Also der Anbieter weiß nichts mehr über den Nachfrager und umgekehrt, weil zwischen ihm die Plattform steht. Bei iTunes, Apple liegen knapp 500 Millionen Kreditkartendaten von Konsumenten und derjenige, der dort eine Platte verkauft oder einen Song verkauft, weiß nicht, wer der Konsument auf der anderen Seite ist. Er braucht die Plattform. Das Interessante wirtschaftlich ist, dass die Plattform, wenn sie einmal mächtig geworden ist, die Konditionen festsetzt. Sie legt fest, wer wem für welches Geld Güter geben kann.
Weil sie über die ganzen Informationen verfügt.
Sie weiß, wer auf der anderen Seite steht. Und man kann es ökonometrisch sehr genau zeigen, Geld verdient wird in Zukunft auf der Plattform und nirgendwo anders mehr.
Wie kann eine Plattform konkret Geld verdienen? Durch Provisionen, durch prozentuale
Beteiligung? Denken wir uns mal folgendes Beispiel. Die deutsche Autoindustrie, Audi, Volkswagen, BMW und andere, hat mit Apple und Google, die haben sich so in zwei Lager aufsortiert, Verträge geschlossen, dass die Navigationsplattform von Apple und Google in die Autos eingebaut wird. Und die deutsche Autoindustrie hat diese Nachricht mit großer Freude und Stolz bekannt gegeben. Was sie aus meiner Sicht nicht in genügender Schärfe und Deutlichkeit sehen, ist, dass sie damit ein trojanisches Pferd in das Auto lassen. Die Wertschöpfung von Autos in 10 Jahren wird vor allen Dingen über den Bildschirm des Navigationssystems in der Mitte gemacht. Warum? Einer der größten Märkte in jedem Land ist der Markt für Handel, also einkaufen gehen. Und wo kauft man ein? Man kauft da ein, wo man glaubt, den besten Preis zu bekommen. Und wo bekommt man den besten Preis? Stellen Sie sich bitte vor, Sie steigen in 10 Jahren in Ihr Auto ein, vielleicht auch schon in 5 Jahren, vielleicht sogar in ein selbstfahrendes Auto schon und sagen, ich brauche jetzt Schuhe und habe mir Folgendes vorgestellt. Und dann sagt Ihnen der Computer, Schuhe gibt's heute ganz besonders preiswert an der und der Stelle. Soll ich Sie da hinfahren? Dann sagen Sie ja und das Auto fährt los, selbst gefahren vielleicht, bringt Sie dahin. Was Sie aber nicht wissen oder zumindest sich nicht immer vor Augen führen möchten, ist, dass in dem Moment, wo Sie das Wort Schuhe sagen, findet im Hintergrund ein Versteigerungsprozess statt, wie wir sie bei der Werbeplattform AdWords von Google heute schon kennen. Nämlich es ersteigert dann der eine Schuhladen gegen den anderen Schuhladen ihre Kundschaft, ihre Anfahrt. Am Ende werden Sie zu demjenigen gefahren, der der Plattform die höchste Provision für das Vorbeifahren geliefert hat. Klingt nach Science Fiction, ist heute absolut seit 10 Jahren üblich bei Werbung im Internet. Werbung, die Sie im Internet sehen, wird in der Sekunde, wo Sie die Seite aufrufen, in der Nanosekunde versteigert.
Das heißt,
das wird im Auto ganz genauso sein.
Das heißt, ich als Konsument werde durch die Preisgabe meiner Daten unmündig und bevormundet.
Sie werden bevormundet, Sie merken das gar nicht mehr. Natürlich haben Sie irgendwann mal die allgemeinen Geschäftsbedingungen irgendwann mit einem Haken angeklickt und da stehen dann 25 Seiten, die Sie nie gelesen haben und selbst wenn Sie sie lesen würden, nicht verstehen würden. Und damit haben Sie zugestimmt, dass diese Versteigerungen stattfinden. Und dann bringt Ihr Auto Sie dahin. Da werden sogar Umwege wahrscheinlich für mit in Kauf genommen, sofern die Umwege nicht so lang sind, dass Sie sich daran stören. Aber wenn es irgendwie vernünftig auf dem Weg liegt, haben Sie das Gefühl, Sie sind gut bedient worden. Dann steigen Sie da aus, kaufen ein paar Schuhe für 100 Euro und dann werden 10 Euro Provision fällig für den Plattformbetreiber. Stellen Sie sich bitte vor, wie viele Geschäfte Sie im Laufe eines Tages aus dem Auto heraus bewältigen. Der Wert dessen, was Sie dort tätigen, übersteigt den Wert des Autos bei weitem. Deswegen wird es so sein, dass wir wahrscheinlich Autos in Zukunft genauso subventioniert bekommen werden von den Betreibern der Plattformen, der Bildschirme in den Autos, wie wir heute Handys subventioniert bekommen, wenn wir einen Vertrag abschließen. Da ist die Wertschöpfung der Zukunft.
Christoph Käse, eine andere Lehre, die Sie ziehen aus Ihrem Aufenthalt in Silicon Valley für Europa, ist, dass die Lehrpläne von Schulen und Universitäten in Europa verändert werden müssten. Sie plädieren für einen höheren Stellenwert für IT-Belange.
Ja, völlig richtig. Wir glauben ja heute gerne, dass wir Kindern digitale Kompetenz, Medienkompetenz beibringen, wenn wir ihnen lehren, auf dem iPad nach links oder rechts zu wischen. Damit machen wir sie aber vor allen Dingen zu Konsumenten. Wenn wir uns das bildlich vorstellen, dann muss man sagen, alles, was oberhalb der Glasoberfläche eines iPads stattfindet, ist das, was der Konsument macht. Er versteht nicht, was dahinter der Maschine passiert. Er kann das nicht begreifen. Er kann das schon mal gar nicht selber programmieren. Er kann nur konsumieren. Und die Produzentenseite liegt auf der Rückseite der Glasscheibe. Es ist extrem schwierig, ein solches iPad herzustellen, zu entwickeln oder zu programmieren. Das heißt, da sind wieder diese hyperintelligenten Eliten aus dem Silicon Valley gefragt, die das natürlich wahnsinnig gerne erledigen und die uns ein Stück weit oder ganz massiv absichtlich zu Konsumenten degradieren wollen. Das Silicon Valley hat natürlich überhaupt gar kein Problem damit, mit einer Zielvorstellung, von der wir natürlich noch weit entfernt sind, aber die man zumindest als Zielvorstellung dort an jeder Ecke feststellt, dass es eine kleine Elite von Produzenten im Silicon Valley gibt, 2 bis 3 Millionen Leute, und der Rest der Menschheit, 7 Milliarden, idealerweise betätigt sich als Konsument. Das ist das, was gewünscht wird. Und das ist das, worauf wir uns im Augenblick hinentwickeln, weil der größte Teil dieser Wertschöpfung wird zurzeit im Silicon Valley erzeugt. Und alles, was wir in Europa an vergleichbaren Strukturen, vergleichbare IT- oder Hardwareproduzenten haben, schmilzt ab und stirbt einen langsamen oder schnellen Tod. Das wird alles abgezogen nach Kalifornien. Wenn wir also erreichen wollen, dass die Generation unserer Kinder zu den Produzenten gehört, statt nur zu den Konsumenten, dann müssen wir sie in die Lage versetzen, zu verstehen, was in diesen Kisten unter der Glasscheibe läuft. Und dafür müssen sie mein Petitum Programmiersprachen lernen. Es ist nicht einzusehen, warum eine der am meisten verbreiteten Sprachen der Welt, nämlich die Programmiersprache C++, nicht an den Schulen gelehrt wird. Warum lernen wir teilweise noch Altgriechisch, aber nicht C++? Das ist nicht mehr zu vertreten.
Christoph Käse, die Schlussfrage. Der Winner takes it all, der Gewinner schnappt sich alles, ist gewissermaßen die Quintessenz und oberste Maxime von Silicon Valley. Eine beunruhigende, weil brutale Aussicht. Was ist Ihre Folgerung dafür, für Europa?
Das wird nicht aufzuhalten sein. Winner takes it all, das sehen wir ja heute schon. Es gibt eine große Auktionsplattform, eBay. Es gibt ein großes Zahlsystem, PayPal. Es gibt ein großes iTunes. Es gibt ein großes Amazon. Darauf läuft es hinaus. Und deswegen müssen wir uns als Europäer zwei Fragen stellen. Erstens, wie kriegen wir das selber hin? Das ist die innovative Frage. Wie kriegen wir es selber hin, dass wir einen solchen World Champion bauen? Da müssen wir ganz, ganz tief in unsere Strukturen greifen, uns auch selber befragen, warum schaffen wir das nicht? Und wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, welche Voraussetzungen man dafür vielleicht schaffen müsste, um es hinzubekommen. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wir werden das nicht ändern können, dass es Winner takes it all gibt. Aber was wir beeinflussen können, ist, welche Regeln für diese Gewinner zählen. Da dürfen wir uns nicht einschüchtern lassen von der Behauptung, dass das Internet irgendwie virtuell im Cyberspace existiere und irgendwie sphärisch ist und sich von irdischer Regulierung und von irdischen Parlamenten gar nicht mehr irgendwie beeinflussen lässt, weil es eigentlich im Äther stattfindet. Das ist eine PR-Behauptung. Das stimmt einfach nicht. Das Internet ist ausgesprochen körperlich, ausgesprochen physisch. Das Internet, hat der Internetkritiker Jewgeni Morozov kürzlich mal gesagt, kluger Satz, das Internet ist ein Bunker in Utah, weil da stehen die Server. Das Internet sind riesig dicke Kabelstränge, die irgendwo am Strand ankommen und Europa mit Lichtwellenfasern überziehen. Das sind irdische Konstruktionen, die irdisch genauso reguliert werden können wie alles andere. Und da bin ich bei Sigmar Gabriel, dem SPD-Vorsitzenden und Vizekanzler in Deutschland, der in einem Gespräch mit Eric Schmidt, dem Chef von Google, gesagt hat, dass unsere Verfassung vielleicht aus der analogen Zeit stammt, aber dass sie auf jeden Fall Bestand und Geltung hat in der digitalen Welt. Und deswegen haben wir das Recht und müssen uns auch die Mühe machen, Rahmenrichtlinien zu entwickeln für die Gewinner in der Netzwirtschaft.
Christoph Käse, Vizepräsident des Springer-Konzerns in Berlin, Autor des Buches Silicon Valley, was aus dem mächtigsten Tal der Welt auf uns zukommt, das bei Knaus in München erschienen ist. Sie hörten Kontext, mein Name ist Raphael Zehnder.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.